Eine Sklavin war nur eine Magd, eine ägyptische Magd. Aber wisst ihr, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Ich erzähle euch einfach mal ihre Geschichte. Die Geschichte ist ja eigentlich die Geschichte der Familie Abraham. Und die ist so verquer, die ist so schlimm und schwierig, da habe ich für uns heute die krasse Überschrift gewählt: Familie, Himmel oder Hölle. Es gibt heute viele Familien, in denen ein Elternteil, meist die Frau, alleinerziehend ist, weil die Partnerschaft, weil die Ehe irgendwie auseinanderbrach. Ich sage es ganz vorsichtig, es ist heute fast normal, fast. Es gibt in Sachsen, Stand dieses Jahr, 180.000 Alleinerziehende. 180.000, das ist fast eine Großstadt. Und trotzdem gehören dazu oft Geschichten, die mit Unglück und seelischen Verletzungen verbunden sind. Und immer sind die Kinder diejenigen, die darunter leiden müssen, ohne dass sie selbst überhaupt irgendwie das beeinflussen können. Allgemein denken wir, nein, so soll das eigentlich nicht sein. Kinder brauchen eine heile, eine vollständige Familie. Das war und wäre ja auch nach Gottes Vorstellung. Familien mit nur einem Elternteil erscheinen uns meist als unvollständig. Da fehlt doch etwas. Und die meisten empfinden das, die Betroffenen, auch so ähnlich. Und sie empfinden vielleicht sogar den Makel des Scheiterns, Zweifel nagen. Hat da von Anfang an vielleicht kein Segen darauf gelegen, auf unserem gemeinsamen Weg? Welche Schuld trifft mich? Was wird jetzt mit mir? Was wird aus uns? Sehen mich jetzt andere nur noch mitleidig an oder vielleicht sogar geringschätzig, abwertend? Kann ich meinem Kind oder meinen Kindern überhaupt eine Zukunft bieten? Und wer wird mich lieben? In früheren oder gar biblischen Zeiten, da herrschten völlig andere Umstände als heute. Die Abhängigkeit einer Frau von ihrem Ehemann war so groß, dass eine Trennung eigentlich unmöglich war. Zumindest nichts Alltägliches war. Trennen, ja, wenn die Frau keine Kinder bekam, dann wurde sie manchmal zurückgeschickt in ihre Familie wieder. Ich musste daran denken, der Judah hat seine Schwiegertochter, die Tamar, auch zurückgeschickt. Da spielen aber noch andere Dinge mit rein, ist nicht unser Thema, aber das wäre so eine Situation gewesen. Oder die Frau blieb und der Mann nahm sich noch eine zweite Frau halt dann dazu. Es waren also doch ganz andere Umstände als heute. Aber trotz der damals relativ festen Strukturen, heile Familien waren das nicht immer. Auch nicht bei den Erzvätern, würde ich fast sagen, das waren eigentlich die Schlimmsten. Und so gibt es halt in unserer Bibel auch die Geschichte einer Frau, die schließlich in der Situation zu einer alleinerziehenden Mutter sich wiederfand. Ich rede jetzt von Hagar. Diese Frau hat einen Namen, das ist schon bedeutend in unserer Bibel. Sie ist die Magd der Stammmutter Sarah und die Zweitfrau von Erzvater Abraham. Ja, und was ist denn nun ihre Geschichte und wie konnte es zu so einem Scheitern kommen? Obwohl doch eigentlich gerade Abraham Gott so nahe stand und eigentlich ein ganz fast persönliches Verhältnis hatte. Ein Mensch, der Gottes Verheißungen glaubt und den Gott durch sein Leben in ganz besonderer Weise auch geführt hat. Wir schauen heute mit fast 4000 Jahren Abstand auf das Geschehen. Und wir können ganz verschiedene Blickwinkel auch einnehmen, einmal von Abrahams Seite, von Sarahs Seite, von Hagars, von Gottes Seite und natürlich können wir uns unsere Gedanken machen. Hören wir erstmal den Anfang von Hagars Geschichte aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 16. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abram 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, und da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur, das ist also in Richtung Ägypten dann. Und er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er ist zwischen Kadesh und Bared. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Soweit erstmal unsere Geschichte. Ja, Abram und Sarah waren aufgebrochen ins verheißene Land. Und wir wurden eigentlich in unserer Bibel durch ganz verschiedene Geschichten mit hineingenommen in Abrams Vertrauen auf Gott. Und er ließ sich auf Gott ein und er erfuhr Gottes Führung. Und an vielen Wegabschnitten, da baute er Altäre als Erinnerungszeichen, dass Gott ihm bis dahin geholfen, durchgeholfen hatte, vielleicht aber auch als ein Stück Motivation für die nächste Etappe, für den nächsten Wegabschnitt. Gott hatte Abraham mehrfach Segen und ein großes Volk als seine Nachkommen vorausgesagt. Segen bedeutete damals Reichtum, also viele Rinder. Da können wir einen Haken dahinter machen, erledigt. Abraham war einer der reichsten, den wir in unserem Alten Testament haben. Ein großes Volk, ja, dazu gehören Kinder, mindestens eins. Fragezeichen, großes Fragezeichen. Abraham hatte ja nun dieses verheißene Land erreicht. Aber die Nachkommen, die ihm auch so wichtig waren, die ihm auch verheißen waren, die stellten sich halt nicht ein. Und Gott hört ihre Zweifel und er bekräftigt die Verheißung, doch es vergehen weitere 10, 12 Jahre, ohne dass etwas passiert. Wer würde da nicht die Hoffnung verlieren? Schließlich war Abraham 86 und seine Frau Sarah nicht sehr viel jünger. Schauen wir uns mal diesen berühmten heißen Stuhl an, auf dem Sarah hier sitzt. Sie hat für sich die Hoffnung eigentlich aufgegeben, noch Kinder zu bekommen. Mit 86 oder 90, gut. Sie hat über Gottes Zusage sogar heimlich gelacht. Ihre Enttäuschung können wir bestimmt nachempfinden. Sie sollte die Ahnfrau eines großen Volkes werden. Stattdessen muss sie feststellen, dass sie den Erwartungen nicht genügen kann. Dass sie dem Bild einer fruchtbaren Frau, die ihrem Mann viele Kinder schenkt, nicht entspricht. Sie kann vielleicht sogar ins Grübeln kommen, ob sie es nicht ganz persönlich ist, die den Verheißungen Gottes irgendwie im Weg steht. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht auch ein mancher Vorwurf in dieser Richtung von ihrem Ehemann Abraham kam. Sarah ist mit ihrer Geduld, mit ihren Nerven am Ende. Zwei Möglichkeiten tun sich vor ihr auf, mit dieser Situation, so leidlich umzugehen. Sie kann resignieren, sie kann ihre Freundschaft mit Gott aufkündigen, ihre Hoffnungen begraben. Hat sich Gott vielleicht doch geirrt, ich war nicht die Gemeinde. Die zweite Möglichkeit, die scheint Sarah etwas näher zu liegen, sie beschließt, mit Gottes Verheißung kreativ umzugehen. Schließlich scheint Gottes Weg mit ihr ja festzustehen, sie bekommt keine Kinder und sie denkt über ein Vielleicht nach, irgendwas anderes. Und damals und in ihrer Umgebung war es üblich, dass auch Sklavinnen ihrem Herrn Kinder schenken konnten. Sie brachten sie dann auf dem Schoß der Herrin zur Welt, sodass die Nachkommen als von der Herrin geboren angesehen wurden. Ich habe zwei Generationen weitergeschaut, wissen wir eigentlich alle, Jakob hatte ja auch diese Probleme. Die erste Frau, die hat er bekommen, ohne dass er wollte, die zweite wollte er. Und jeder hatte noch eine Magd und da hat er dann ziemlich viele Kinder. Das war also so eine verrückte Situation. Also warum sollte sich Sarah diese Regelung nicht auch zunutze machen? Wenn es andere so machen, warum nicht auch sie? Und sie hatte ja auch eine Sklavin, eine Magd, diese ägyptische Hagar. Und sie musste Sarah ja dienen, sie musste machen, was die Chefin sagt. Sarah war schon eine schöne Frau, eine sehr schöne Frau. Das hat sogar der Pharao festgestellt. Aber sie wird halt nicht schwanger. Aber keine Kinder zu haben, das lastet als großer Druck auf dem Paar. Und Gott hat zwar versprochen, dass sich das noch ändern wird, dass die beiden viele Nachkommen haben werden, aber, ein großes Aber. Die Magd Hagar weiß vielleicht gar nichts von diesem Versprechen Gottes, als Sarah sie eines Tages zu Abraham schickt. Ob sie will oder nicht als Magd, ich habe schon gesagt, hat sie gar keine Wahl. Sie muss Abrahams zweite Frau werden. Und auf diese Weise hat sie die Chance, doch noch Mutter zu werden. Ein Skandal war es nicht, ich habe es erklärt, es war eigentlich überall üblich, aber seelisch muss das eine belastende Situation für alle drei gewesen sein. Abraham allerdings macht das alles so ziemlich bereitwillig mit. Vielleicht denkt er, er hat hier gar nichts zu verlieren, Hauptsache am Ende ist ein Nachfolger da. Vielleicht hat Gott sein Versprechen ja auch irgendwie so gemeint und alle drei tun, was üblich ist und was dem Guten dienen soll. Wir halten hier mal so ein bisschen die Luft an und schauen mal auf diesen zweiten heißen Stuhl, auf dem nämlich Abraham sitzt. Er wird Sarahs Gedanken doch hoffentlich zurechtrücken und ihr neuen Mut machen, auf Gottes Verheißung zu vertrauen. Er hätte doch bei ihrem Vorschlag eigentlich laut aufschreien müssen. Schließlich hatte er doch von Gott persönlich gesagt bekommen, der ihm und Sarah die Nachkommen verheißen hat. Aber Abraham willigt dir einfach so ein. Er lässt Sarahs Vorschlag so richtig passiv über sich ergehen. Man hat fast den Eindruck, als wenn er an diesen Plänen überhaupt nicht beteiligt war. Es würde ihm Sarah vorschlagen, ich gehe mal einkaufen, ich bringe ein Kind mit, kümmere dich nicht darum, es geht dir nichts weiter an, bleib in deinen Pantoffeln zu Hause. Vielleicht geht er auch nur den Weg des geringsten Widerstandes. Und Hagar, als es dann klappt und Hagar schwanger ist, empfindet sie einen neuen Stolz für sich. Sie ist nicht mehr die unbedeutende Magd oder Sklavin. Sie bekommt ein Kind vom Sippenchef. Und zwar ein Wunschkind, auf das alle warten. Muss das nicht jetzt auch ihr Leben verändern? Ja gut, da ist die ältere Ehefrau noch, ja, aber die bekommt ja keine Kinder. Vielleicht hat sie auch noch die älteren Rechte, mag ja sein. Aber da bin ich, denkt sie. Zwar noch arm, aber jung und fähig, Abraham ein Kind zu schenken. Oder vielleicht sogar mehrere. Wir spüren an dieser Stelle so ein bisschen ein Unbehagen, so ein bisschen ein Knistern in dieser Situation mit diesen beiden Frauen. Auf der einen Seite diese alt gewordene Frau im Vertrauen, in der Hoffnung auf Kinder, die sich nicht einstellen. Auf der anderen Seite diese junge Frau, die eigentlich machen muss, was man ihr sagt, eigentlich nur zum Gebären gebraucht wird. Eine schwierige Situation. Die Konsequenz aber ist eigentlich klar. Hagar sitzt zwischen allen Stühlen. Von Sarah wird sie wegen ihrer Aufsässigkeit fertig gemacht, von Abraham einfach ignoriert und sie ist wieder die rechtlose Magd oder Sklavin ohne Wert und keiner erbarmt sich ihrer. Und so eine Situation zwischen den Stühlen erlebt so manche Frau oder auch mancher Mann auch in unserer Zeit. Und ich habe gedacht, die Hagar würde eigentlich gut in unsere Gesellschaft hineinpassen. Bei allen unterschiedlichen Gedanken mögen Hagars Gefühle vielleicht ähnlich gewesen sein wie bei einer heimlichen Geliebten heutzutage. Wenn sie also schwanger geworden ist und nun glaubt, den Mann ganz für sich gewonnen zu haben. Einen Mann über ein Kind an sich binden zu wollen, geht in den seltensten Fällen gut. Aber unter den dreien damals entsteht eigentlich eine untragbare Situation. Obwohl doch keiner etwas falsch machen wollte. Aber Sarah, die erste Frau, sitzt halt am längeren Hebel und sie schikaniert die Schwangere, bis diese in die Wüste flieht. Eigentlich eine unsinnige Situation, die Sarah will ja das Kind der Hagar haben. Aber eine Wüste ist eben auch kein Ort zum Leben. Und in dieser Wüste kommt Gott durch einen Engel zu Hagar. So etwas kennt die Hagar natürlich überhaupt nicht aus ihrer ägyptischen Götterwelt. Da gibt's keinen, der mit ihr reden könnte von diesen ägyptischen Steingöttern. Aber dieser Gott der Israeliten nimmt ihr Elend wahr und spricht ihr Mut zu. Und er verurteilt niemanden, weder die Hagar, die sich stolz durch ihre Schwangerschaft Illusionen gemacht hat, noch Sarah, die alles angezettelt hat und letztlich nicht damit umgehen kann. Und auch nicht Abraham, der alles mitmacht, obwohl er vielleicht nur mit seiner Frau keinen Ärger will. Und Gott schickt Hagar wieder zurück in die alte Situation. Denn es gibt im Moment ja auch keine Alternative. Was soll sie sonst machen? Nur eines weiß Hagar jetzt hier, dieser Gott hat mich gesehen. Der hat mich beobachtet, der hat mich begleitet. Der war vielleicht vor mir schon in dieser Wüstensituation. Er geht mit mir. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist für diese Frau diese Aha-Situation, diese Erkenntnis, die über allem steht. Das ist dieses besondere Erlebnis, diese Begegnung mit Gott. Ihr Lieben, das wünsche ich eigentlich uns allen, so eine Begegnung mit Gott, wo wir wirklich merken, diesen Schritt habe ich nicht von mir aus getan. Ich habe nicht gewusst, wie es hier weitergeht. Hier hat Gott mich einfach geführt, hier war Jesus da und hat mir seine Hand gereicht. Dieses Aha-Erlebnis wünsche ich jedem von uns. Von mir aus, jeden Tag wünsche ich euch das. Und so kehrt sie halt zurück und bekommt einen Sohn und sie nennt ihn Ismael, wie der Engel es gesagt hat. Ismael bedeutet, Gott hört. Er hat ja ihre Klagen gehört. Und sie lebt weiter als Dienerin mit Sarah und Abraham. Sie fügt sich also wieder ein. Und sie freut sich an ihrem Sohn, genauso wie Abraham. Dass das Problem noch lange nicht gelöst ist, das zeigt sich Jahre später. Inzwischen hat Gott einen weiteren Bund mit Abraham geschlossen. Abraham heißt ab jetzt Abraham. Gott will nämlich Abraham und Sarah doch noch ein gemeinsames Kind schenken. Abraham hatte ja zwischendurch schon angeboten, Gott angeboten, diese Segenslinie über Ismael zu gehen. Aber Gott hat gesagt, das ist nicht mein Plan, das ist nicht mein Ding. Und so wird halt Isaak geboren, der Sohn, den Gott sich gedacht hat als Abrahams Nachkomme, der gesegnet werden soll. Diese Geschichte steht etwas weiter hinten im 21. Kapitel, 1. Buch Mose. Isaak bedeutet, Gott hat gelacht. Ich habe gedacht, worüber wird Gott in dieser Situation gelacht haben? Dass die Sarah so ungeduldig war mit 90 Jahren und dann gesagt hat, nun muss ich was selber über was ergreifen? Oder über diese Kreativität, die sie an den Tag gelegt hat? Gott hat gelacht, Isaak. Als Sarah sah, wie der Sohn ihrer Dienerin mit dem kleinen Isaak scherzte und lachte, sagt sie zu Abraham, vertreib diese Magd mit ihrem Sohn, ihr Sohn soll nicht mit meinem Sohn Isaak erben. Ups. Das zu hören gefällt dem Abraham überhaupt nicht. Aber Gott rät ihm, und jetzt gut hören, Gott rät ihm zu tun, was seine Frau hier sagt. Also schick sie weg. Es ist ja nicht nur, dass sie in die Wüste wieder weggeschickt wird, sie wird auch in die Freiheit entlassen. Sie ist nicht mehr Magd an die Familie Abraham gebunden, sie ist nicht mehr Sklavin, sie ist frei mit einer Zusage und Verheißung Gottes. Auch das müssen wir hier an dieser Situation feststellen. Gott verspricht ihr, sich um Ismael zu kümmern und für seine Zukunft zu sorgen. Und so gibt Abraham den beiden etwas Proviant und Wasser mit und schickt sie in die Wüste, wenn es auch schwer fällt. Und nun steht Hagar natürlich wieder vor dem Nichts, jahrelang eingefügt und arrangiert, ihren Platz eingenommen. Jetzt alles aus. Als nun Wasser und Brot zu Ende sind und Ismael vor Hunger und Durst schreit, da gibt sie auf. Und sie lässt Ismael zurück, denn sie denkt, er muss vor Durst und Hunger sterben und sie kann es nicht mehr ansehen. Ismael, das Kind, unschuldiges Opfer dieses ganzen Schlamassels. Doch da hört sie wieder Gott zu sich sprechen. Was ist mit dir? Hagar, fürchte dich nicht. Steh auf, nimm den Jungen und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Gott öffnet ihr die Augen und sie entdeckt einen Wasserbrunnen. Sie gibt Ismael zu trinken, es geht wieder weiter. Gott ist mit ihr und dem Jungen. Er wird erwachsen, wohnt in der Wüste, wird ein guter Jäger, ein Schütze. Sie findet eine Ehefrau für ihn. Sein Leben hat durch Gott eine Zukunft bekommen. Und er kann sich durchsetzen. Das war Gottes Verheißung sogar. Unter heutigen Bedingungen sind die Geschichten sicherlich anders, die dazu führen, dass ein Elternteil allein mit Kind oder Kindern dasteht. Aber kann die Gefühlslage nicht ähnlich sein? Wie Hagar in der Wüste stehen, sich überfordert fühlen, das bisherige Leben und alle Zukunftsvorstellungen, alles kaputt. Und das, obwohl alle Beteiligten nur das Beste wollten? Wo fing das an? War da vielleicht von Anfang an schon der Wurm drin? Habe ich falsche Erwartungen gehabt? An welchem Punkt hat einer von uns einen falschen Schritt getan? Hagar hatte damals als Magd, als Sklavin nicht viel Entscheidungsfreiheit. Im Gegensatz zu Abraham und Sarah. Aber auch bei denen haben sich viel Druck angestaut. Sie standen unter Druck, weil etwas Entscheidendes gefehlt hat in ihrer Ehe, nämlich die Kinder. Sie wollten es gut machen. Hätten sie klüger sein müssen? Auch bei heutigen Trennungen ist es manchmal schwer, im Nachhinein zu unterscheiden, ja, wo und wann wurde denn die Weiche in die falsche Richtung gestellt? Kein Partner kann sich aus der Verantwortung herausziehen. Aber gegenseitige Schuldzuweisungen bringen ja wohl auch nichts. Und da gibt es oft noch die vielen Verurteilungen und Schuldzuweisungen von anderen. Von Familienmitgliedern, von Freunden und Freundinnen, von Kumpels und Nachbarn. Ist das nicht ein Schuldthema? Erst recht wegen der Kinder, die am meisten darunter leiden. Und dann wissen natürlich die Gescheiten, die Klugen, wer was hätte anders machen müssen. Aber ihr Lieben, wenn es doch nun einmal geschehen ist und Mutter und Kind oder auch Vater und Kind stehen in der Wüste, ratlos mit Wut und seelischen Verletzungen im Bauch und dann noch mit der Verantwortung für das Kind, wem nützen da Schuldzuweisungen und Verurteilungen? In der Geschichte von Sarah, Hagar und Abraham hören wir keine Schuldzuweisungen, keine Wertungen. Dabei würde mir eine ganze Menge Kritik einfallen. Zum Verhalten der beteiligten Personen, wie sie miteinander und mit ihren eigenen Gefühlen da auch umgegangen sind. Ich hätte auch an Gott so meine Fragen. Aber Gott verurteilt und wertet hier nichts. Gott reagiert hier eigentlich auch flexibel auf die gescheiterten und fehlerhaften Versuche dieser drei, alles gut zu machen. Und er erneuert sogar das Versprechen für Abraham und Sarah und er segnet die Hagar. Es ist seine Konsequenz. Und Hagar bekommt die Kraft, ihren Sohn großzuziehen und ihm eine Zukunft zu eröffnen. Sie bekam ja eine Verheißung, die eigentlich sonst nur Stammväter bekamen. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz nur. Gott sagt zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden, wirst deinen Sohn gebären, sollst du Ismael nennen. Ich will ihn zu einem großen Volk machen. Ismael wird in der Folge zum Stammvater der Araber. Er und sein Vater, aber dort dann nicht mehr Abraham, sondern Ibrahim genannt, gelten als große Propheten des Islam. Und der Islam ist heute der größte Feind der Juden und Christen. Und ich habe so gedacht, wo ist denn hier dieser Schalter umgelegt worden, dass aus dieser Liebe, aus diesem Miteinander dieser beiden Söhne dieser Hass wurde? Durch Mohammed, der sich einfach den dunklen Mächten hingegeben hat, in die Bibel umgeschrieben, in seinen irren und wirren Gedanken und aus Liebe Hass wurde. Aber das ist ein anderes Thema, nicht für uns heute. Es ist sicherlich für niemanden ein Ideal, nach einer gescheiterten Beziehung allein mit den Kindern dazustehen. Aber diese Geschichte zeigt auch, dass Gott auch dann noch den weiteren Weg segnen kann, dass Gott hinausführt über Wertungen, über Schuldzuweisungen und Resignation hinaus. Vielleicht ist es auch schwer hinzunehmen, dass Gott hier überhaupt nichts dazu sagt, nicht beurteilt oder verurteilt. Aber es geht Gott hier nicht um Abrechnung, sondern darum, Zukunft zu schenken. Hagar gibt Gott einen Namen, als er sie das erste Mal an der Wüste anspricht und ermutigt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Hagar erlebt, dass sie wahrgenommen wird in ihrer Situation, ihr Leid wird anerkannt und sie ist nicht mehr allein. Beim zweiten Mal ist sie es dann, die sieht, denn Gott hat ihr die Augen geöffnet. Und sie fand den Wasserbrunnen, kann sich und ihr Kind retten und das Leben neu erobern. Und am Ende von gescheiterten gemeinsamen Wegen ist beides wichtig. Wahrgenommen werden in der schwierigen Situation, ohne Verurteilungen. Und dann in diesem Bewusstsein, ich bin doch nicht allein, neue Perspektiven gezeigt bekommen, bei Jesus erfragen. Denn in jeder Situation gilt auch heute noch, du bist ein Gott, der mich sieht. Er hat uns im Blick, er weiß, was wir tun und was wir tun sollen. Und dieser Gott zeigt auch uns immer wieder neue Wege. Eine kleine Randbemerkung: In der weiteren Geschichte nehme ich als Zeichen, dass diese Familiengeschichte keine Geschichte menschlichen Scheiterns war. Als Abraham viele Jahre später stirbt, begraben beide Söhne, Isaak und Ismael, ihren Vater. 1. Mose 25. Und daraus schließe ich, dass diese beiden Brüder bei alledem nicht zu Feinden geworden sind. Gescheiterte Beziehungen bedeuten nicht automatisch das Ende von Gottes Segen auf unserem Lebensweg. Vielleicht wird uns diese Geschichte auch erzählt, um uns Gottes Liebe zu den Menschen zwischen den Stühlen nahe zu bringen. Die gibt es nämlich auch heute. Und sie soll uns ermutigen und ich denke auch trösten, wenn wir uns selbst mal zwischen den Stühlen befinden. Ich bin der Überzeugung, dass diese Geschichte, die Abraham gar nicht so sehr strahlen lässt hier, uns auch ein Stück zur Warnung überliefert ist. Den Verheißungen Gottes, die wir ja in Jesus Christus haben, so ganz nahe zu uns gekommen, da sollen wir vertrauen, daran festhalten. Und mit Jesus sollen wir im Gespräch bleiben und uns daran auch halten, was er von uns und für uns möchte. Ich weiß, dass es nicht immer leicht zu erkennen ist und manchmal sind auch wir versucht, wie Sarah, kreativ zu werden. Wenn wir unsere eigenen Pläne und Vorstellungen haben, wenn wir manches vielleicht besser machen könnten wie Gott. Aber ich denke, dann hilft auch die Rückfrage: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und er wird uns nicht allein lassen, er wird uns eine Antwort geben, ganz sicher. Und ich spüre aus diesen Worten, die wir hier gelesen und betrachtet haben, überhaupt aus unserer Bibel eigentlich die große Liebe Gottes zu seinen Kindern, zu uns. Ich habe noch ein Wort bei Paulus gefunden im 1. Thessalonicher Brief, der rundet das eigentlich sehr gut ab. Gott, der euch berufen hat, ist treu und er wird halten, was er versprochen hat. Es sieht manchmal anders aus, wie wir uns das denken und vorstellen und dauert manchmal vielleicht ein bisschen länger, wie wir denken. Aber Gott ist treu und er wird halten, was er uns versprochen hat. Amen.